SWR Kultur. Gast vor acht.
Karaoke-Bars gibt es ja nun schon lange nicht mehr nur in Fernost, sondern auch in vielen deutschen Städten. Klar, das ist vor allem Spaß, aber vielleicht bekommt das Thema Karaoke ja auch mal künstlerischen Wert. Inzwischen gibt es nämlich auch lyrische Karaoke. Was das ist, darüber spreche ich mit Hans Till. Er ist Lyriker und zugleich noch bis Ende des Jahres Chef des Künstlerhauses in Edenkoben in der Pfalz. Und er ist heute mein Gast vor acht. Hallo, Herr Till.
Hallo.
Was ist lyrische Karaoke? Heißt das jetzt nach dem dritten Aperol-Spritz auch spontan selbst zu reimen?
Nein, es hat mit Reim überhaupt nichts zu tun. Es ist eigentlich im Grunde eine Erfindung ex post. Ich habe angefangen damit, dass ich Gedichte zwischen die Zeilen von bestehenden Gedichten geschrieben habe, solchen aus der Tradition, die man bewundert, und habe dann diese Gedichte veröffentlicht und habe immer nach einem guten Begriff gesucht, wie man das denn nennen könnte. Mhm. Und in dem ersten Buch, das ich damals veröffentlicht habe, hieß es noch Kolportagen. Und dann irgendwann mal kam ich auf diesen Begriff Karaoke, der mir durchschlagender erschien, interessanter und auch irgendwie zutreffender für diese Art von Gedichten. Man muss sich das so vorstellen, wir haben ein berühmtes Gedicht, sagen wir von Petrarca, und dann kommt jede einzelne Zeile, kommt zu Wort, und unter diese Zeile schreibe ich ein kleines Gedicht, das mit dieser Zeile zu tun hat. Also entweder mit der Lautlichkeit der Zeile oder mit der Sprachlichkeit oder mit den Motiven.
Können Sie uns mal eine kleine Kostprobe davon geben?
Ich könnte Ihnen eine Hölderlin-Karaoke vorlesen, die sogar ein bisschen badensisch und württembergisch ist. Das passt also zum SWR vielleicht. Ich lese zuerst das Gedicht, das kurze Gedicht, und dann meine Karaoke dazu.
Ich bin gespannt.
Friedrich Hölderlin an die jungen Dichter. Lieben Brüder, es reift unsere Kunst vielleicht, da dem Jünglinge gleich lange sie schon gegärt, bald zur Stille der Schönheit, seid nur fromm, wie der Grieche war. Liebt die Götter und denkt freundlich der Sterblichen, hasst den Rausch wie den Frost, lehrt und beschreibet nicht. Wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat. Das ist so nebenbei bemerkt ein Ratschlag, den man heute so nicht mehr hören würde. Lehrt und beschreibet nicht, würde heute in keiner Poetologie stehen, sondern das Gegenteil. Ja. Man soll beschreiben und nicht lehren. Und jetzt folgt die Karaoke. Und zwar, die Karaoke geht auch so, dass schon der Name des Dichters angesungen wird. Friedrich Hölderlin, da steht dann drunter, freudig dicker, nimm dir was, hol runter, friere auch wie des Winters Blashand und habe einen Ernst der Alten, die Miene anzusehen, die Stirn.
Oh.
An die jungen Dichter geht dann so, an die Kapuzen, an die jugendlichen Trinker der Rewe-Supermarktmusik, an die mit Rädern unten dran, an die flachgelegten Schwarzwald Berge, an die Mädchen dort selbst, an die Frühstückslesben mit den durchbohrten Nasen, an die Blumenstresser, an die Brezelbuwe.
Ich bin sehr beeindruckt, aber das ist jetzt nicht die improvisierte Nummer, sondern das haben Sie sich ja nun tatsächlich wirklich lange Zeit ausgedacht, unterstelle ich jetzt mal.
Absolut.
Und wie wird denn das nun bei einem Karaoke-Abend präsentiert?
Das wird nicht präsentiert bei einem Karaoke-Abend. Sie wissen, Lyrik ist zu großen Teilen ein als ob. Und es wird nicht das gemacht, was gesagt wird, sondern es wird etwas gemacht, wie es gesagt wird. Sie haben vielleicht in Wikipedia nachgeschaut, was Karaoke bedeutet. Es heißt leeres Orchester. Kara, leer auf Japanisch, und Oke, die Kurzform für Orchester, wo das R ausgespart wird, weil der Japaner nicht gerne ein R sagt. Karaoke.
Es ist so ähnlich wie mit Goethes Faust Teil 2, den man auch niemals auf dem Theaterboden spielen würde. Ich glaube, ja, das ist auch eher die Vorstellung eines Theaterstücks. Sie haben das schon ganz kurz angesprochen, aber wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Also es war so, ich sollte für das italienische Petrarca-Institut einen Beitrag, eine Überschreibung von Petrarca-Gedichten machen. Und dann habe ich einfach einige Petrarca-Gedichte genommen in ihrer Originalsprache und habe zu einzelnen Zeilen dann jeweils ein Gedicht geschrieben. So habe ich angefangen und dann hat mir das Spaß gemacht, weil es eben, Sie haben es vorhin schon angedeutet, es hat auch etwas von Improvisieren, von zwar schriftlich niederschreiben, aber auch improvisieren. Und das ist eine Technik, die kann man auch in Momenten machen, wenn man mal, sagen wir, in einer langweiligen Sitzung sitzt oder so.
Wenn man es, sofern man dazu in der Lage ist, beziehungsweise fähig ist. Sie haben 16 Gedichte aus 5 europäischen Sprachen als Basis genommen, um daraus eben solche lyrische Karaoke werden zu lassen.
Ja.
Wie viel bleibt denn, das haben wir ja nun schon am Beispiel Hölderlin gehört, aber wie viel bleibt von den ursprünglichen Gedichten da übrig?
Ja, also einmal ist es ja so, dass die ursprünglichen Gedichte mit abgedruckt werden. Sie werden also nicht zerstört, sondern sie stehen da in ihrer großen Schönheit. Also ich nehme natürlich immer nur Gedichte, die mich beeindruckt haben und nicht Gedichte, die ich kritisieren möchte oder so. So etwas wäre ja auch möglich. Sozusagen ein Gedicht in Grund und Boden zu karaokisieren wäre auch möglich. Das mache ich nicht, sondern ich nehme Gedichte, die ich mag oder die ich bewundere und sie stehen da. Und dann steht das, was mir zu jeder Zeile eingefallen ist, als Gedicht, nicht als Interpretation, sondern als Gedicht. Das steht dann dabei. Und dann kann sich jeder überlegen, wie kommt denn der da drauf?
Sie haben schon gesagt, also das ist dann im Grunde ein vorgestelltes Ereignis, aber die ketzerische Frage muss ja erlaubt sein. Wäre es nicht denkbar, so etwas tatsächlich auch als Karaoke-Abend zu inszenieren? Vorausgesetzt, man findet irgendeine Musik, auf die etwas dann gegebenenfalls passen würde.
Das könnte man tun. Vielleicht wird das auch noch getan. Vielleicht gibt es jemanden, der mich auffordert, das zu tun. Ich selbst kann mich dazu nicht auffordern, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich schon etwas Manschetten habe, diese Gedichte vorzutragen. Und zwar deshalb, weil man immer die beschriebene, angesungene Zeile dazu sagen muss. Und das kommt mir ein bisschen komisch vor, muss ich Ihnen ehrlich sagen.
Trotzdem ist es eine Improvisationsform der Lyrik, von der man ja in Deutschland gerade immer sagt, dass sie so eine furchtbar ernste Angelegenheit ist. Wie wichtig finden Sie es denn, solche neuen Ideen auszuprobieren?
Naja, die Lyrik ist keine ernste Angelegenheit, das war sie noch nie. Die Lyrik ist ein Spielfeld der Philosophie, ein Spielfeld der Gedanken und gerade die zeitgenössische Lyrik, das, was im Moment meine Kollegin und ich, was wir schreiben, das ist spielerisch. Das möchte lustig sein, auch wenn es traurig ist manchmal. Also Lyrik ist ganz sicher keine verkniffene Angelegenheit.
Hans Till, Leiter des Hauses Edenkop. Ich glaube, jetzt sind alle meine Vorurteile über Lyrik ausgeräumt und ergänzt um ein völlig neues Spielfeld, nämlich lyrische Karaoke. Wir sprechen in SWR Kultur am Abend gleich weiter über solche Kulturideen für einen schöneren Alltag.
Der Vorhang schwebet hin und her bei meiner Nachbarin, gewiss, sie lauschte bequer. Ob ich zu Hause bin, zu Hause bin.
Ja, so kann Lyrik eben auch klingen. Ja doch, das war Goethe, sein Gedicht Selbstbetrug, vertont vom Duo Fjaril aus dem Album Walden. Der Vorhang hat zum Schluss auch mächtig geklirrt. Eine Steilvorlage für meinen Gast vor acht hier in SWR Kultur am Abend, den Lyriker Hans Till, denn zugleich den Leiter des Künstlerhauses in Edenkoben. Über lyrische Karaoke haben wir schon gesprochen, Herr Till. Eine der Ideen von Ihnen aus nunmehr 14 Jahren, in denen Sie das Künstlerhaus leiten, das ist ja auch immer so ein Wort im Kulturbereich. Es geht ja eigentlich um die Ideen, mit denen man Leben in die Bude bringt. Welche Ideen braucht denn ein solches Künstlerhaus?
Ich glaube, es braucht zuerst mal eine Einstellung. Es braucht ein Verhältnis zu den Menschen, die dort sind. Also ich muss mal kurz ein bisschen ausholen. Sie müssen sich vorstellen, dass der Literaturbetrieb, was Lyrik angeht und Dichterinnen angeht, eine Entmutigungsmaschine ist.
Woran liegt das?
weil Lyrik sich schlecht verkauft, weil man Lyrik für eine ernste Angelegenheit hält.
Ja, vielleicht. Mein Vorurteil, ja. Mhm.
Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir haben ja jetzt diese Woche schon die Buchmesse. Wenn Sie als Lyriker an einen Stand gehen, an einen Stand von einem Verlag und sagen, guten Tag, ich habe ein Manuskript mit Lyrik, da sagt jeder zu Ihnen, hören Sie bloß auf. Bloß
wir verkaufen nicht. Das
Bringen
eh
Sie es
nicht.
Mir nicht. Lassen ja. Sie mich in Ruhe damit. So. Also ich sage, der Literaturbetrieb ist ein Entmutigungsbetrieb. Und Künstlerhäuser wie unseres in Edenkoben sind Ermutigungsbetriebe, sind Institutionen, die ermutigen wollen. Ich zähle dazu übrigens auch die Bestenliste des SWR. Das ist auch so eine Ermutigungsinstitution, die sagt, das verkauft sich vielleicht nicht großartig, ist aber das Beste, was wir haben. Das
wir sind trotzdem davon überzeugt. Sache. Ja, Sie übergeben ja nun das Haus an eine Nachfolge und da kommt dann ja auch tatsächlich die entscheidende Herausforderung auf ihn oder sie zu, dieses Ermutigungsbestreben weiterzutragen. Wie sehen Sie denn dafür ja. die Aussichten?
Die Aussichten sind gut. Die Aussichten sind sehr gut. Das Künstlerhaus freut sich großer Unterstützung durch die Landesregierung Rheinland-Pfalz. Es ist auch in der Region, in der Pfalz, gut verwurzelt. Also die Bedingungen sind sehr gut. Woanderswo wird gestrichen und gespart, nicht bei uns.
Es sind ja Literatur, Poesie und Lyrik auf irgendeine Weise immer Spiegel der Gesellschaft, unseres Alltags, unseres Lebens. Andererseits empfinden ja viele Menschen die Gegenwart gerade als derart bedrohlich, dass sie sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel abends in eine Kulturveranstaltung gehe, ja, dann würde ich einfach ja, beispielsweise gerne mal unbeschwert lachen oder in eine schöne literarische Traumwelt entschweben. Wie sehen Sie denn da gerade die Aufgabe, als Programmmacher kritisch zu sein oder darf man eben auch mal so ein bisschen eskapistisch sein und einen Abend so zu einem Abend unbeschwerten Träumens machen?
Ja, es ist beides natürlich. Im Grunde die Funktion von Literatur ist ja, die Dinge zu benennen, aber auf eine Art, dass sie entlastend ist und nicht belastend. Also wir sind das Gegenteil von Kurznachrichten. Ja? Die Kurznachrichten sagen, was in der Welt vor sich geht. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass es das gibt. Aber die Literatur und vor allem die Lyrik ist eben auch eine Kunstform, die mit der Sprache spielerisch umgeht. Und dieses Spiel macht uns Freude, selbst wenn wir Dinge sagen müssen, die uns nicht so große Freude machen.
Welche Lyrikerinnen und Lyriker wünschen Sie sich für die Zukunft, die in Edenkoben zu erleben und auch sonst?
Sie wollen jetzt Namen hören? Oder,
ja,
oder?
Zum Beispiel den einen oder anderen.
Ja, also große Freunde des Hauses waren ja Wolfgang Hilbig beispielsweise, waren Hertha Müller, Ernest Wiechner und so weiter. Und es gibt sehr viele junge Talente und Genies, die ich auch gerne einlade noch. Ich habe ja dieses Projekt Poesie der Nachbarn, Dichter übersetzen Dichter. Und da sind sehr viele sehr interessante Lyrikerinnen und Lyriker schon eingeladen worden und dort gewesen. Ulf Stolter, Monika Rink und Franz Josef Tschernin, um nur drei zu nennen. Ich könnte weitermachen mit dem Aufzählen, aber Aufzählungen sind ja auch langweilig.
Aufzählungen sind langweilig, aber deshalb noch lange nicht sinnlos. Es ist tatsächlich aber so, dass sich natürlich das Künstlerhaus Edenkoben darauf einstellen muss, künftig ohne Sie auszukommen. Ist das für Sie ein schwerer Abschied?
Der Abschied ist schwer, natürlich. Ja.
Hans Till war das, Leiter des Künstlerhauses in Edenkoben.